Hallo zusammen. Ich muss erst mal gucken, ob das hier im Raum ist. Das Mikro nicht an anscheinend. Okay. Könnt ihr mich denn hören über Zoom? Nickt mal. Jawohl, über Zoom bin ich zu hören. Ich denke, ihr hört mich auch ausreichend. Deswegen beginne ich mal. In den Predigten gehe ich ja gerade mit euch Schritt für Schritt durch das Vaterunser durch. Das Vaterunser ist ja eigentlich ein eher kurzes Gebet. Der erste Teil des Vaterunsers, der passt da hinten an die Wand. Und im ersten Teil, da geht es ja um Gott, dass Gott in den Blick kommt und das, was ihn betrifft. Und im zweiten Teil, da geht es dann darum, was uns betrifft. Und letzten Sonntag haben wir mit diesem zweiten Teil angefangen, nämlich mit der Bitte um Versorgung mit allem, was wir nötig haben. Die Bitte um das tägliche Brot. Und heute geht es weiter in diesem zweiten Teil. Nach der Bitte um das tägliche Brot geht es heute um die Bitte um Vergebung. Sorry. Ich hatte was vergessen, nämlich den Folienklicker. Ihr könnt sie schon sehen. Die Bitte aus dem Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In dieser Bitte gibt es zwei Richtungen der Vergebung. Bei der einen Richtung sind wir die Empfänger der Vergebung, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Und die zweite Richtung ist, dass wir dann Vergebung geben sollen. Ich möchte den Gottesdienst heute nicht überfrachten, deswegen will ich mich heute nur mit dem ersten Teil beschäftigen, den näher mit euch anschauen und nächsten Sonntag gibt es dann Fortsetzung mit dem zweiten Teil. Es geht also darum, dass wir Gott bitten sollen, dass er uns vergibt. Das ist eine ganz wichtige Sache und ich möchte sogar behaupten, die Bitte um Vergebung ist wichtiger als die Bitte um Brot, als die Bitte um Versorgung. Das hat für mich damit zu tun, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Und gestörte Beziehungen, die sind Gift für unsere Seele. Letztlich nützt uns alle Versorgung dieser Welt nichts, wenn unsere Seele nicht weiß, dass sie geliebt wird. Denn dann verkümmert sie und dann bringt uns auch alle Versorgung oder aller Wohlstand letztlich nichts. Ich möchte es auch an einem Beispiel jetzt nochmal ein bisschen erläutern. Wenn ich meiner Frau wehgetan habe, wenn ich sie tief verletzt habe und meine Frau macht dann weiter, Essen für mich, sie wäscht meine Hosen, sie bügelt meine Hemden, sie tut Dinge für mich, dann ist das natürlich irgendwie schön, dass sie trotzdem, obwohl ich da Mist gebaut habe ihr gegenüber, weiter für mich sorgt, aber so eine wirkliche Harmonie in der Beziehung kann sich nicht einstellen. Weil da letztlich doch noch die offene Frage im Raum steht, wie steht denn meine Frau zu mir? Ist es okay für sie oder nicht? Hat sie mich jetzt auf ihrer inneren Abschussliste? Und irgendwann werde ich zu spüren bekommen, was ich ihr da angetan habe. Das heißt, so die Angst, da steht vielleicht die große Vergeltung noch aus. Und wie anders ist es doch, wenn ich das klären kann mit meiner Frau, ihr sagen kann, Schatz, es tut mir leid, ich habe da echt Mist gebaut, ich habe dir wehgetan, ich weiß, dass ich dich tief verletzt habe. Und wenn ich sie dann bitten kann, kannst du mir vergeben? Und ich dann von ihr hören darf, dass sie sagt, ja, es tut vielleicht noch weh, aber ich vergebe dir. Es soll nicht länger zwischen uns stehen. Das ist eine Entlastung für unsere Seele, wenn es geklärt ist, wenn es nicht mehr so irgendwie in so einem ungeklärten Zustand ist, was vielleicht Blödes passiert ist, wenn das Schlechte, was geschehen ist, bereinigt werden kann, wenn das, was belastet, ja, aus der Welt geschafft ist. Und wenn das, wie in diesem Beispiel hoffentlich deutlich geworden ist, schon zwischen uns Menschen wichtig ist, diese Dinge zu klären, wie viel wichtiger ist es, was unsere Fehler Gott gegenüber betrifft, dass wir wissen können, dass unsere Seele es wissen kann, dass der lebendige Gott, ja, uns unsere Fehler vergeben hat. dass die Dinge, die da vorgefallen sind zwischen uns und ihm, die unsere Beziehung zu ihm belasten, entweder im direkten Kontakt, wo wir an Gott schuldig geworden sind, unmittelbar, oder wo wir indirekt an Gott schuldig geworden sind durch das, was wir anderen Menschen angetan haben, oder ja auch seiner Schöpfung, unseren Mitgeschöpfen angetan haben, ja, dass wir da erfahren dürfen, dass wir wissen dürfen, Gott hat uns vergeben. Das Vaterunser, es ist ja ein vorformuliertes Gebet. Wir sprechen es immer wieder in unseren Gottesdiensten, in manchen Kirchen wird es regelmäßig gesprochen. Und die Gefahr bei so einem vorformulierten Gebet ist, wie zum Beispiel bei der Bitte, vergib uns unsere Schuld, dass es zu einer hohlen Phrase wird, dass wir es einfach nur sagen, aber letztlich dem Ganzen nicht irgendwie eine Bedeutung, einen Sinn beimessen, dass es im Grunde nur einfach unser Sprechzentrum halt eben die Worte so sagt, aber unser Herz letztlich nicht dabei ist. Und so war das Vaterunser von Jesus nicht gedacht. Das sieht man sehr schön beim Matthäusevangelium in den Versen davor, wo Jesus seine Jünger davor warnt, dass sie nicht einfach Gebete runterleiern sollen, so wie es andere tun. Das heißt, wenn Jesus uns sagt, wir sollen Gott darum bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt, dann geht es nicht darum, dass wir einfach nur diesen Satz so sagen, sondern in der Konkretion liegt die Kraft. Der Teufel, der versucht uns im Allgemeinen zu halten, so im Vagen zu bleiben, im Schwammigen, sich nicht so genau festzulegen. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Lied, wir sind alle kleine Sünderlein, heißt es in so einem Schlager. Das ist so die Masche des Teufels, ja, wir sind alle irgendwo Sünder und ja, jetzt vergib uns unsere Schuld und dann ist es erledigt und so weiter. Die Gefahr ist, dass es zu nichtssagenden Lippenbekenntnissen wird. Das, worum es im Vaterunser geht, wenn Jesus uns sagt, und vergib uns unsere Schuld, so sollen wir beten. Wir sind alle kleine Sünderlein, das klärt letztlich zwischen Gott und uns gar nichts, wenn es nicht wirklich ernst gemeint ist. Es sind immer konkrete Dinge, die zwischen uns und Gott stehen. Das ist nicht irgendwas Allgemeines, was Schwammiges, was Diffuses, sondern unser Leben vollzieht sich im Konkreten. Es ist meine Rechthaberei, die vielleicht zwischen Gott und mir steht. Oder meine Trägheit. Vielleicht auch meine Oberflächlichkeit, was mir alles so egal ist. Meine Lieblosigkeit, meine Unsensibilität für andere. Es geht mir nur um mich, um meine Sicht. Vielleicht ist auch meine Dominanz, die zwischen Gott und mir steht, dass ich andere platt mache. Vielleicht auch genau das Gegenteil, dass ich immer unterwürfig bin und immer zu anderen aufschaue. Es kann auch meine Dickköpfigkeit sein, meine Festgelegtheit oder in die andere Richtung meine Unverbindlichkeit. Ja, lass mich nicht festlegen. Vielleicht ist es auch Feigheit, Selbstgefälligkeit. Vielleicht auch Verbissenheit, mit der ich bestimmten Dingen nachgehe, vielleicht sogar fürs Reich Gottes. Vielleicht auch einfach Freudlosigkeit, dass ich immer so miesepetrig bin, wie wir es vorhin beim Jammerlappen da mitgekriegt haben. Vielleicht ist es meine Ungeduld mit mir selber, mit anderen Menschen, mit Gott. Meine Unbeherrschtheit, dass ich dann aggressiv werde, laut werde, die Leute um mich herum einschüchter. Vielleicht ist es mein Formalismus, dass ich immer genau darauf achte, dass alles ganz korrekt zugeht, dass ich nicht locker und flexibel sein kann. Neid, Eifersucht. Ich denke, jeder von uns kann diese Liste noch beliebig lange fortsetzen. Deswegen ist die Bitte, vergib uns unsere Schuld in ihrer Allgemeinheit auch erstmal so, ja, der große Rahmen. Um das geht's. Wir werden schuldig an Gott, an Menschen, auch an uns selber, an der Schöpfung. Und es ist wichtig, dass wir dafür Vergebung erfahren. Aber es ist halt gefährlich, wenn diese Bitte, vergib uns unsere Schuld, eben nur allgemein bleibt, im Wagen bleibt. Und deswegen könnte man sagen, ist es wichtig, wenn wir im Vaterunser bitten, vergib uns unsere Schuld, dass wir auch es Gott mit dieser Bitte erlauben, uns überhaupt unsere Schuld erstmal aufzudecken. Weil wir bleiben ja schön lieber im Allgemeinen im Wagen. Ja, wir sind alle kleine Sünderlein und Jesus ist ja für uns gestorben und ja, damit ist ja alles gut, Gott hat mir vergeben. Aber da genauer hinzugucken, was ist es eigentlich, was Gott mir da vergeben soll? Was ist es denn konkret, was zwischen Gott und mir steht? Da wird es dann heikel, da geht es ins Eingemachte. Wirklich ernst zu nehmen, worum es bei der Sünde geht, bei der Schuld geht, was wir Gott antun, was wir anderen antun. Und wenn wir wirklich wollen, dass Gott uns unsere Schuld vergibt, dann ist es wichtig, dass wir darauf achten, ist da echte Reue bei uns? Denn zur echten Reue gehört auch, dass wir gegenüber dem, an dem wir schuldig geworden sind, wenn es für den wichtig auch ist, auch zu unserer Schuld stehen, dass wir dann auch ja, dafür Verantwortung nehmen, dass wir dann eben auch zu dem Beklagten, an dem wir schuldig geworden sind, hier in dieser Welt vielleicht, dann auch hingehen und sagen, es tut mir leid und ich bitte dich um Vergebung. Und dass wir dann auch versuchen, Wiedergutmachung zu leisten, soweit es uns möglich ist. Je ehrlicher und je konkreter wir unsere Schuld und Sünde vor Gott bringen können, desto konkreter, desto klarer, desto befreiender, desto wohltuender wird dann auch die Vergebung sein. Wenn ich nur so ein allgemeines Wischiwaschi-Bekenntnis mache, ja, Gott vergib mir und ich werde da nicht konkret, dann werde ich auch letztlich nur so eine ja, allgemeine Wischiwaschi-Vergebung erfahren können. Aber das wird meiner Seele tatsächlich mit der Belastung, die ja da ist, durch die echte Schuld, nicht wirklich weiterhelfen. Von Gottes Seite aus ist die Vergebung da. Das Zeichen dafür sehen wir da hinten an der Wand, das leere Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, also nicht speziell dieses, aber symbolhaft, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, aber dass es eben ein leeres Kreuz ist. Er ist auch wieder auferstanden. Jesus hat es für uns erkämpft, und damit hat er für uns die Vergebung vorbereitet. Die Vergebung Gottes, sie ist da. Mit den Worten des ersten Johannesbriefs, wenn wir jetzt die Folie sehen können. Danke. Ups. Genau. Im ersten Johannesbrief, da ist es formuliert, was ich gerade gesagt habe, dass Jesus die Vergebung von Gottes Seite aus für uns erkämpft und vorbereitet hat. 1. Johannes 2, Vers 2, Jesus Christus ist die Sühne für unsere Sünden. Aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Es ist vollbracht, hat Jesus am Kreuz ausgerufen, als es dann zu Ende war mit ihm. Aber eben noch nicht endgültig zu Ende. Die Vergebung ist von Gottes Seite aus da. Das Entscheidende ist nur, dass sie auch tatsächlich bei uns ankommt. Und das heißt, dass sie auch in unserer Seele wirksam wird. Dass da wirklich eine Entlastung passiert. Und die Entlastung werden wir nicht bekommen, wenn wir sagen, ja, wir sind alle samt Sünderlein oder so. Oder ja, vergib uns unsere Schuld und wir bleiben im Diffusen, im Unkonkreten. Dann wird da in unserer Seele nicht wirklich was passieren. Und ich mache weiter im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, Verse 8 bis 9, da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und im Grunde machen wir das an vielen Stellen, dass wir, wenn wir so im Allgemeinen bleiben, da betrügen wir uns selber. Ja, ja, ach, so wichtig ist unsere Sünde ja nicht, dass man sie konkret benennen müsste. Ja, und Gott vergibt mir ja und alles ist gut. Aber das verändert in unserem Herzen nichts, da passiert nichts. Und was dann in Vers 9 ist, das, was Gott möchte, dass wir unsere Sünden bekennen. Im Grunde das, was im Vater unser steht, vergib uns unsere Schuld, dass wir konkret werden, dass wir unsere Sünden Gott bekennen. Und er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von allem Unrecht. Das heißt, dass wir es uns eingestehen, ja, da ist vielleicht tatsächlich mehr Sünde, als uns bewusst ist, und dass wir Gott darum bitten, Herr, deck sie auf, dass wir sie dir bekennen können, dass wir sie vor dich bringen können. Und dass wir das dann auch tun, dass wir es auch wirklich vor Gott aussprechen und nicht nur im Allgemeinen bleiben, im Unkonkreten. Und ich möchte euch jetzt noch einen Geheimtipp geben, der steht jetzt nicht im ersten Johannesbrief, sondern im Jakobusbrief, und zwar im 5. Kapitel, Vers 16. Und dieser Geheimtipp sollte eigentlich nicht länger geheim bleiben, sondern wir sollten wirklich schauen, dass wir anfangen zu begreifen, was damit gemeint ist, und es leben und auch anderen Menschen weitergeben können. Da heißt es, Jakobus 5, Vers 16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, dann kriegen wir Vergebung von Gott. In dem Maß, wie wir konkret werden, wird auch die Vergebung von Gott konkret. Und wenn wir vor anderen Menschen unsere Schuld und Sünde bekennen, und das war das Spannende, was da jetzt im Jakobusbrief steht, damit wir geheilt werden, das drückt genau das aus, was Gottes Anliegen ist, dass ja nicht nur wir jetzt so praktisch entlastet sind, ah, Gott hat mir vergeben und er liebt mich und alles ist gut, sondern dass da wirklich eine Lösung in unserer Seele geschieht, eine Erlösung, dass wir wirklich mit dem, was an Sünde da ist, was da so im Verborgenen, im Schwammigen, im Unkonkreten, alles so in uns festsitzt, in unserem Denken, in unseren Gefühlen, in unserem Wollen, dass wir damit ans Licht treten. Und wenn wir das konkret machen Gott gegenüber, dann werden wir auch Vergebung erhalten. Aber das Spannende ist, wenn wir es Menschen gegenüber tun, dann passiert da eben noch mehr. Und das ist das, was der Jakobusbrief deutlich macht. Da geht es um Heilung. Dass in unserer Seele, in unserem Geist, was sich verändern kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Sachen vor Gott bekannt habt oder vor anderen Menschen sogar dann bekannt habt, die ihr euch geleistet habt, die schwierig waren. Wo ihr im Grunde so das Dunklere in eurer Seele dann plötzlich in Worte fassen müsst. Wenn wir das vor Menschen aussprechen, das hat nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn wir es nur im stillen Kämmerlein vor Gott aussprechen. Wenn wir plötzlich über unsere eigenen Ohren hören, was wir einem anderen gesagt haben, dann verlässt es uns und geht nochmal bei uns dann wieder ganz neu rein. Und das macht es so heikel. Deswegen tun wir uns leichter, ja, bei Gott schnell mal um Vergebung zu bitten, als wirklich zum Beispiel in der Seelsorge oder einer Vertrauensperson gegenüber zu sagen, was da schlecht gelaufen ist, was für einen Bock wir geschossen haben. War für mich schon eine harte Übung, Schritt für Schritt in der Seelsorge offener zu werden und jemand anders Einblick zu geben in das, was bei mir so im Argen liegt. Aber genau das, was da im Jakobus 5 steht, dass wenn wir einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten, dass dann Heilung passiert, dass wir heil werden. Das hat auch bei mir angefangen, Dinge heilen zu lassen. Und ich bin immer noch in meinen Kämpfen drin, muss immer wieder noch zu Gott gehen, um Vergebung bitten, immer wieder auch ja, mich Menschen offenbaren, Transparenz reinbringen, das Licht Gottes reinfallen lassen in meine dunklen Seiten. Aber genau dadurch wird es in den dunklen Stellen meines Lebens, meiner Seele auch heller. Und genau das möchte Gott. Es hilft auch, wenn man mit jemand anders spricht, dass wir uns dann nicht so schnell was vormachen, sondern dass der vielleicht auch nachfragt, wie meinst du das, dass du jetzt Gott um Vergebung bitten möchtest? Und der spürt vielleicht, dass wir es gar nicht so ernst meinen, also dass es gar nicht so ernst gemeint ist, wie wir es eigentlich selber denken. Oder auch vielleicht ist es sogar eine Hilfe, dass wir Entlastung erfahren, wenn wir mit jemandem drüber sprechen, weil wir plötzlich entdecken, was dahinter steht. Dass vielleicht ja, mein Geltungsbedürfnis, dass ich dann auch immer andere platt mache, vielleicht gar nicht die primäre Quelle ist dessen, woraus ja, dann die Schuld entsteht, sondern dass es da um was ganz anderes geht. Das ist vielleicht einfach ja, der Hunger nach Liebe ist, nach wahrgenommen werden, angenommen werden. Zum Schluss möchte ich euch noch Mut machen durch ein Wort von Jesus, was im Lukas-Evangelium steht, Lukas 7, Vers 47. Ich zitiere das jetzt nur sinngemäß, dass Jesus uns sagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Also wenn wir diesen Blick riskieren auf die Dinge, die schlecht sind bei uns, die schwierig sind, und da bereit sind, das Licht Gottes reinfallen zu lassen. Also wenn wir nicht nur oberflächlich bitten, vergib uns unsere Schuld, sondern wenn wir wirklich da bereit sind, genauer hinzuschauen, um was für eine Schuld geht es eigentlich, die Gott uns vergeben soll, dann werden wir belohnt werden von Gott, weil nämlich Liebe bei uns wachsen wird. Wenn wir diesen schwierigen Moment aushalten, so wo wir uns am liebsten verstecken würden, verkrümmeln würden, nur niemandes sehen lassen, was da wirklich tief in uns steckt, wenn wir das aushalten, dann werden wir beschenkt werden von Gott mit Vergebung, mit Annahme, mit Heilung. Dann wird Liebe wachsen, weil wir sehen, boah krass, obwohl ich es nicht verdient habe, obwohl ich das ja wirklich dann erkenne, wenn ich genauer hinschaue, liebt mich Gott trotzdem und er lässt mich nicht fallen. Deswegen will ich uns Mut machen, diese Bitte im Vaterunser wirklich zu sprechen, sie ernst zu nehmen und uns vom Heiligen Geist immer tiefer reinführen zu lassen, was das bedeutet, worum wir da eigentlich bitten. Vergib uns unsere Schuld. Und dass wir da drin so ehrlich und konkret wie möglich werden, damit die Vergebung Gottes auch nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserer Seele, in unserem Herzen ankommen kann. Und dass er uns heilen kann, mehr und mehr. Denn unser himmlischer Vater, er liebt bereinigte Verhältnisse, weil es nichts Besseres für uns gibt. Amen.